Ich habe euch heute ein Foto mitgebracht von einem Wandbild aus einer katholischen Kirche in Bet Cemal. Das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von Jerusalem und dort soll nach der Überlieferung Gamaliel, also der Lehrer des Paulus, Stephanus, der erste christliche Märtyrer, und Nikodemus, der den toten Jesus gesalbt hat und auch noch an anderer Stelle im Neuen Testament vorkommt, die sollen da alle begraben worden sein. Ob das jetzt tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Aber Preisfrage, welche Szene aus dem Neuen Testament zeigt dieses Gemälde? Und man sieht es leider nicht so gut, wie ich sehe, aber hey, vielleicht habt ihr einfach gute Augen? Nein? Sehr schade. Ich würde ja sagen, mach mal das Licht aus. Ja, da meldet sich einer. Aha, perfekt. Sehr gut, Daniel. Richtig, die Einsetzung der Armenpfleger. Ich lese die Bibelstelle dazu. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. An diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sich vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und wer in den letzten Wochen hier war, der weiß, was jetzt kommt. Ich suche Brüder und Schwestern, denen es auf dem Herzen liegt, in besonderer Weise als Ansprechpartner und Vermittler für die Bedürfnisse innerhalb unserer Gemeinde zur Verfügung zu stehen, die vielleicht übersehen werden. Und ich finde, wir sind eine sehr herzliche Gemeinde. Es ist unser Anspruch, dass wir im Leben voneinander stehen, dass einer des anderen Last trägt. Aber trotzdem, wie wir sehen, auch die beste Gemeinde ist halt nicht davor gefeit, dass es vielleicht Bedürfnisse gibt, die übersehen werden oder die nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und genau dafür soll diese Gruppe da sein, als Ansprechpartner und als Koordinator für solche Bedürfnisse. Und falls du dich einbringen möchtest, dann komm einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich erkläre dir, was genau es damit auf sich hat. Ich werde nächste Woche nochmal ansagen, ja, nicht um euch zu nerven, sondern einfach, damit jeder die Chance hat, das zu hören und dann, wenn wir ein erstes Treffen machen mit denen, die sich gemeldet haben. Ich glaube, dass diese Gruppe ein großes Bedürfnis bei uns in der Gemeinde stillen wird. Und damit möchte ich zur Predigt überleiten und sagen, dass eigentlich so eine Gruppe dem widerspricht, wie wir in unserer Gemeinde Bedürfnisse stillen wollen. Jetzt versteht mich nicht falsch. Wir sehen ja in der Bibel, dass dort genau eine solche Gruppe ins Leben gerufen wurde. Das heißt, wir sehen, manchmal gibt es einfach das Bedürfnis nach so einer Gruppe. Das ist alles völlig biblisch nicht bedenklich, aber doch sollte das bei uns eine Ausnahme bleiben. Weil wer sollte nämlich eigentlich die Last der Beladenen tragen? Das sagt uns Galater 6, Vers 2. Da heißt es, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last. Wer ist dieser einer? Das bist du. Das bin ich. Das sind wir. Das ist ein jeder von uns. Die Bibel ist eigentlich sehr klar. Wir sollen uns umeinander kümmern. Wenn ich so recht drüber nachdenke, dann ist das nicht unbedingt ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Gedanke, die Lasten so auf alle Schultern zu verteilen. Es gibt eine Wirtschaftstheorie, die sagt, dass man das Optimum nur dann erzielt, wenn jeder sich auf das konzentriert, was er am besten macht. Ja? Und wenn wir nur groß genug sind und wir für jeden Fall einen Spezialisten haben und jeder sich auf das konzentrieren kann, was er am besten macht, dann holen wir das Optimum heraus. Für uns würde es bedeuten, wir ernennen ein Missionsteam. Ja? Die begabtesten Missionare in unserer Gemeinde, die stecken wir in ein Team. Da werden die sich gegenseitig inspirieren und motivieren. Wir bilden ein Team der Diener, diejenigen, denen das wirklich auf dem Herzen liegt zu dienen, die stecken wir in ein Team. Dann können die wirklich alle Bedürfnisse erledigen. Die werden sich gegenseitig motivieren und inspirieren. Ein Team derjenigen, denen es besonders auf dem Herz liegt, zu beten. Ja, die können für die gesamte Gemeinde beten. Die werden sich gegenseitig inspirieren und stärken. So als Business Analyst, das ist mein Job, würde ich sagen, so eine Gemeinde wäre viel produktiver als eine Gemeinde, wie sie hier aufgestellt ist. Der Output würde in allen Bereichen erhöht werden. Aber ist das das, was wir in der Bibel sehen? Nein. Gott sagt, wir sind alle aufgerufen, die gute Nachricht zu verkünden. Wir sind alle aufgerufen, zu dienen. Wir sollen alle füreinander beten. Und das ist auch gut so, denn es geht Gott nicht um den Output. Weil wenn es Gott um den Output bräuchte, machen wir uns nichts vor, dann bräuchte er uns gar nicht. Sondern es geht ihm um unser Herz, um dein Herz und um mein Herz. Und da weiß ich doch, dass gerade die Dinge mich besonders herausfordern und besonders weiterbringen, die mir eigentlich nicht liegen. Und ich möchte euch heute herzlich zur Predigt begrüßen mit dem Thema das Herz hinter der Nachfolge. Und jeder, der beim Abendmahl aufgepasst hat, der wird so denken, Moment, das hatten wir doch schon mal. Das Herz hinter der Nachfolge. So ist der Heilige Geist, ne? Wenn ihm was wichtig ist, dann legt er das einfach allen ins Herz. Und so kann ich euch versprechen, ihr habt schon eine Kurzzusammenfassung meiner Predigt gehört, was mir sagt, Gott will wirklich, dass ihr euch dieses Thema anhört heute. Das Herz hinter der Nachfolge. Wir hatten letzten Sonntag eine ganz schön herausfordernde Predigt von Samir zum Thema die Weite und die Enge Jesu. Kurz zusammengefasst bedeutet die Weite Jesu, dass Gott alle Menschen liebt und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, damit alle Menschen gerettet werden können. Die Enge Jesus dagegen bezeichnet die vielen Stellen, in denen Jesus sagt, wenn ihr nicht dies oder das tut, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie zum Beispiel, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 3. Oder wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 5, Vers 20. Und natürlich, die Schlüsselstelle zumindest für mich aus der Predigt letzte Woche, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass ihr hineinkommen. Und werden es nicht können. Lukas 13, Vers 24. Zugegeben, es ist leicht, über die Weite Jesu zu predigen. Aber es erfordert ganz schön Mut, so offen über die Enge Jesus zu predigen, wie Samir das letzten Sonntag gemacht hat. Und die Kernbotschaft von ihm war, Nachfolge ist nicht optional. Und wenn du merkst, dass du nicht mehr ringst in deiner Nachfolge, dann ist es Zeit, dass du dich hinterfragst. Und ich möchte dieses Thema in gewisser Weise aufgreifen und über das Herz hinter der Nachfolge sprechen. Und mein erster Punkt dabei ist die Gemeinde. Eine These von mir, ich mag falsch liegen, eine These von mir ist, es hilft dir persönlich nicht unbedingt, wenn deine Gemeinde immer nur toll und perfekt ist. Weil es geht schließlich um dein Herz. Und dazu ein kleiner Exkurs. Zugegeben, ich bin kein Experte in der Rettungslehre der katholischen Kirche und möchte mich hier auch nicht aufschwingen zu einem Experten von diesem Thema. Aber ich hatte eine sehr fromme katholische Großtante, meine Tante Lisbeth. Und die war sehr fest davon überzeugt, du bist nur gerettet, wenn du in der katholischen Kirche bist. Ich glaube sogar, dass ihre Überzeugungen so weit gegangen sind, dass sie gedacht hat, wenn du in der katholischen Kirche bist und dich jetzt nicht vielleicht durch irgendwas disqualifizierst, wie du bist ein Mörder oder so, also wenn du in der katholischen Kirche bist, dann bist du schon gerettet. Und das hat leider in unserer Familie zu einem großen Dilemma geführt, als nämlich ihr ebenfalls gläubiger Patensohn aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, weil er persönlich der Meinung war, dass sein Geld besser angelegt ist, wenn er es direkt den Armen spendet, statt es in der katholischen Kirche zu versenken. Das war der Grund dafür, warum er aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Er hat gesagt, ich will das Geld direkt spenden und nicht an die katholische Kirche zahlen. Und meine Großtante hat ihm dann sehr, sehr direkt ihre Meinung gesagt. Ja, spinnst denn du, Bu? Und ich weiß, dass die beiden sehr lange nicht mehr miteinander gesprochen haben nach diesem Gespräch. Die Patentante und ihr Patensohn. Ich weiß nicht, ob sie sich vor ihrem Tod wieder vertragen haben. Und das eigentlich Tragische dabei ist, wenn ich zurückblicke, dann denke ich, wahrscheinlich war sie um seine Rettung besorgt. Das war das, was sie so emotional gemacht hat an dieser Sache, an seinem Verhalten, an seinem Austritt. Jetzt zurück zu uns. Die Wahrheit ist, es kann auch uns enorm viel Sicherheit geben, wenn wir uns so fühlen, meine Gemeinde hat die richtige Lehre. Wir haben die Bibel verstanden. Oder es gibt uns Sicherheit, wenn wir uns so fühlen, meine Gemeinde, die kümmert sich wirklich um ihre Bedürftigen. Hier wird wahre Liebe gezeigt. Oder meine Gemeinde hat wahre Anbetung. Der Gesang berührt einfach das Herz. Oder meine Gemeinde hat wahre geistliche Gemeinschaft. Und umgekehrt setzt es uns sehr zu, oder es kann uns sehr zusetzen, wenn wir den Eindruck haben, dass dem nicht so ist. Nämlich meine Gemeinde hat vielleicht nicht die richtige Lehre. Wir haben etwas in der Bibel nicht verstanden. Meine Gemeinde kümmert sich nicht ausreichend um ihre Bedürftigen. Hier fehlt es wirklich an Liebe. Meine Gemeinde hat keine wahre Anbetung. Der Gesang berührt mein Herz nicht. Oder eigentlich habe ich hier keine echte geistliche Gemeinschaft in der Gemeinde. Und das kann dann dazu führen, dass unsere Beziehung zu Gott belastet wird. Dass wir unzufrieden sind, dass wir selber Glauben verlieren. Die Wahrheit ist aber, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann stehen wir dort ohne Gemeinde. Und genauso wie es für Gott dann keine Rolle spielen wird, ob du jetzt in der katholischen Kirche warst oder nicht, wird sich auch Gott nicht großartig dafür interessieren, ob du Mitglied der Berliner Gemeinde Christi warst und was deren Stärke waren und was deren Schwäche waren. Gott wird dich dagegen fragen, hast du die richtige Lehre gehabt? Hast du verstanden aus der Bibel, worauf es mir ankommt? Hast du dich um Bedürftige gekümmert? Hast du echte Liebe gezeigt? Hast du mich angebetet? Habe ich dein Herz berührt? Hattest du geistliche Gemeinschaft? Und hier ist, wie ich mir Gemeinde vorstelle. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Gemeinde, nichts anderes als eine Ansammlung von Menschen, denen es am Herzen liegt, denen das am Herzen liegt. Und jetzt zurück zu meiner These von vorhin. Es hilft dir nicht unbedingt, wenn deine Gemeinde toll und perfekt ist. Vielleicht führt das ja sogar dazu, dass du dich zurücklehnst und aufhörst zu ringen, weil es läuft dir ganz offensichtlich alles. Wenn du dagegen den Eindruck hast, dass hier in unserer Gemeinde nicht alles rund läuft, hervorragend. Dann hol deine Bibel, studiere die richtige Lehre aus. Wenn du denkst, dass das ein Bedarf ist hier in der Gemeinde, setz dich mit denen, die hier die Lehre vorgeben, auseinander. Du siehst Bedürftige, um die sich ganz offensichtlich nicht ausreichend gekümmert wird, hervorragend. Bringe dich ein, diene ihnen. Ziehe andere hinzu, wenn du den Eindruck hast, diese Bedürfnisse übersteigen meine Kraft. Dein Herz wird in der Anbetung nicht richtig berührt. Dann ringe danach, Gott zu spüren. ringe danach, ihn zu erfahren. Du findest, es gibt zu wenig geistliche Gemeinschaft, das ist das Einfachste. Ergreif die Initiative und triff dich einfach mit Brüdern und Schwestern. Klingt ganz schön anstrengend, oder? Aber hey, dann ringst du wahrscheinlich darum, dass du durch die enge Pforte hineingehst. Ich möchte an der Stelle nochmal auf das eingehen, was ich vorhin sagte, dass es nicht das Ziel ist in unserer Gemeinde, dass wir bedürfnisorientierte Dienste aufbauen. Weil der Kern unserer Gemeinde sind und bleiben die Bibelkreise. Die Bibelkreise sind einfach kleine Familiengruppen, in denen wir unsere Nachfolge miteinander leben, uns gegenseitig unterstützen. Das Vorbild ist sicherlich Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da heißt es ja, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und wenn ich das so lese, ich habe dieses Bild davon, dass die Jünger sich wirklich täglich getroffen haben. Die haben sich gegenseitig ermutigt, die haben sich gegenseitig herausgefordert, gegenseitig erzählt, was sie verstanden haben von dem, was sie gehört haben. Sie haben gemeinsam angebetet. Sie hatten einfach Anteil am Leben voneinander. Und die Idee ist, dass wir in Bibelkreisen so ein Umfeld haben, wo wir uns gegenseitig regelmäßig austauschen über unser biblisches Verständnis, uns um unsere Bedürfnisse kümmern, gemeinsam anbeten, tolle geistliche Gemeinschaft miteinander haben. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, und der heißt: Was motiviert dich? Und wir kommen erstmal zum ganz Offensichtlichen. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, und das ist hier die überwiegende Mehrheit, dann bist du hier, weil du an Gott glaubst, weil du Jesus als deinen Herrn annehmen willst und weil du in den Himmel möchtest. Stimmt's? Aber was motiviert dich? Was motiviert dich wirklich? Motiviert dich der Austausch und die Inspiration, die du im Bibelkreis erfährst? Motivieren dich deine persönlichen Freundschaften oder vielleicht Vorbilder? Motiviert es dich, weil du erfahren hast, dass Christ zu sein sich einfach sehr viel besser anfühlt, dass es dir viel besser geht als damals, als du kein Christ warst und dass du irgendwie, als du komplett verloren warst, vielleicht in Drogen, in schlechter Gemeinschaft oder sonst irgendwas? Motivieren dich vielleicht Schuldgefühle, weil du Angst hast, etwas falsch zu machen oder weil du vielleicht Angst hast, dass du dein Leben so lebst, dass du den Himmel verpasst? Tatsache ist, bei jedem Einzelnen von denen, was ich gerade vorgelesen habe, sage ich erstmal nein. Und die Wahrheit ist, es ist gar nicht so leicht festzustellen, was uns wirklich motiviert. Was vielleicht hilft ist, wenn man sich fragt, wie würde es sich auf meine Motivation auswirken, wenn ich etwas wegnehmen würde? Wie wärst du zum Beispiel motiviert, als Christ zu leben, wenn dein Bibelkreis auseinanderbricht? Ach was, wenn die ganze Gemeinde auseinanderbricht und nur du allein bist übrig? Wie würde sich das auf deine Motivation auswirken, als Christ zu leben? Wie wärst du motiviert, als Christ zu leben, wenn deine Freunde dich verletzen? Wenn dich deine geistlichen Vorbilder enttäuschen? Wie wärst du motiviert, als Christ zu leben, wenn auf einmal Christ zu sein für dich krassen Verzicht und Qual bedeutet? Wenn du dir sehr bewusst wirst, einfach die Gemeinde zu verlassen, das wäre viel einfacher. Viel Leid würde mir erspart bleiben. Wie wärst du motiviert, als Christ zu leben, wenn du realisierst, dass du nicht in der Lage bist, deine Sünde zu besiegen und dass du es einfach nicht schaffen wirst, deinen persönlichen Anspruch an dir selbst gerecht zu werden? Das ist jetzt nur die Umkehr von dem, was ich vorhin gesagt habe. Auf einmal denke ich so, wow, ja, das wäre nicht leicht. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Motivation, die die Kraft hat, uns wirklich bis zum Schluss zu tragen. Es gibt nur eine Motivation, eine Sache, die uns nicht enttäuschen kann. Und das ist das Kreuz. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Das ist die einzige Sache, die dich nie enttäuschen wird. Die einzige Sache, auf die du deine Motivation wirklich aufbauen kannst. Lasst uns lesen im 2. Korinther 5, Verse 14 bis 21. Ihr könnt ruhig aufschlagen, eure Smartphones. 2. Korinther 5, Verse 14 bis 21. Da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus erkannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen die Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort zur Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Okay, das ist eine lange Stelle. Da steckt sehr viel drin. Aber ich finde, einen ganz wesentlichen Punkt hat Thorsten eigentlich wunderschön illustriert. Kann es einen größeren Beweis geben für Liebe, als den, dass man sich selbst opfert für den, den man liebt? Und ich muss an Filme denken, das sind so Szenen, die mir dann in den Kopf kommen, also aus Filmen Szenen, wo sich jemand losreißt und in das brennende Haus reinrennt, weil da derjenige ist, den er so liebt und er denjenigen retten will und sein eigenes Leben riskiert. Aber Tatsache ist, das ist eine Reaktion aus dem Effekt heraus, ja? Das ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus gemacht hat. Weil stell dir mal vor, du kennst jemanden, den du liebst und der ist krank und du beschließt, ich werde meine Leber transplantieren, ich werde ihm mein Herz spenden. Das trifft's eher. Weil Jesus hat nicht aus dem Effekt heraus gehandelt. Er ist 30 Jahre lang in dem Wissen auf dieser Erde herumgewandelt, dass er eines Tages seine Leber transplantieren würde für dich. Dass er sein Herz geben würde für denjenigen, den er liebt. Dich. Und ich muss zugeben, das übersteigt mein Denken. Noch viel mehr übersteigt mein Denken, wenn ich daran denke, dass Gott 30 Jahre lang seinen Sohn hier auf dieser Erde gepflegt und aufgezogen hat, in dem Wissen, dass er ihn retten würde für seine Kreation, weil er die so liebt. Das ist das übersteigt mein Denken so sehr, dass es fast anstößig wirkt. Die einzige Motivation, die dich nie enttäuschen wird, ist die Liebe von Gott, die er für dich empfindet. Wenn du sie verstehst, wird sie dich drängen. Es wird dir dann auf dem Herzen liegen, diese Liebe, die Gott auch für andere Menschen hat, anderen weiterzugeben. Ich stehe hier vorne und ich rede mit menschlichen Worten von etwas, was man nicht in menschliche Worte fassen kann. Die Liebe Gottes, wie soll ich euch die Liebe Gottes schildern und erklären? Man muss sich hinsetzen, man muss meditieren, man muss sich das durchlesen, man muss sich das vor Augen führen. Was hat da Gott für mich gemacht? Bis es irgendwann einem das Herz bricht, wenn man es wirklich versteht im Herzen. Und dann lass deinen WK und deine Gemeinde auseinanderbrechen. Lass deine Freunde dich verletzen. Lass dein Leben als Christ Qual und Verzicht sein. Wenn Gottes Liebe das ist, was dich motiviert, dann weißt du, das ist nicht so schlimm. Es gibt tatsächlich etwas Höheres, es gibt etwas Wichtigeres. Ich hatte neulich so eine Unterhaltung am Grill und da hat mir jemand gesagt, Mensch, Florian, 39, Gemeinderat, du predigst, du bist irgendwie oben angekommen. Ich dachte so, okay, komischer Gedanke. Oben, ja. Auf der Bühne. So, okay, ich meine, ich leite einen Bibelkreis, ich diene in der Kinderklasse, irgendwie, ich fluche sehr, sehr selten, ja, die meisten Leute scheinen mich zu mögen, aber bin ich ein Beispiel für einen erfolgreichen Jünger? Nicht in Jesu Gemeinde. Weil all das, was ich gerade aufgezählt habe über mich, was sagt das denn über mein Herz aus und über meine Motivation? Dass ich vielleicht relativ viel zu machen scheine. Nichts. Was, wenn meine Motivation ist, dass ich all das für Anerkennung mache? Was, wenn das meine Motivation ist, dass ich mache, um anderen zu gefallen? Was, wenn ich das mache aus Schuldgefühlen? Ich sage dir, Jesus würde am Tag des jüngsten Gerichts zu mir sagen, nun denn, du hast deine Belohnung schon erhalten. All das, was ich aufgezählt habe, was ich vielleicht mache, hätte keinen Wert vor ihm. Wenn ich nur für Anerkennung hier stehe oder fürs gute Gefühl, dann habe ich auf Stroh und auf Holz gebaut. Am Tage des jüngsten Gerichts wird alles wegbrennen. Ich kann froh sein, wenn ich mit leeren Händen ins Himmelreich einziehen darf. Das Kreuz und Gottes Liebe allein soll meine Basis sein. 1. Korinther 3, Verse 11 bis 16. Da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gottes Liebe, das soll unsere Motivation sein. Und wisst ihr, wer meine Vorbilder sind? Die wahren Helden des Glaubens. Das ist die Schwester, die im Gesang die Augen schließt, weil sie so ergriffen ist von Gott in dem Moment, in dem sie singt. Das ist mein Vorbild. Oder der Bruder, der aus göttlicher Reue weint, weil er auf einmal realisiert, wie das, was er getan hat, die Sünde, die er getan hat, Gott verletzt. Das ist mein Held. Mein Großvater ist tatsächlich mein Held, den ich nicht wirklich kennengelernt habe. Er ist gestorben, als ich 4 war. Der hatte ein wirklich schweres Leben, hat beide Weltkriege erlebt, stand mehrmals mit völlig leeren Händen da, kam nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, das Haus war zerbombt, seine Ehefrau war gestorben, er hatte keinen Job, kein Geld, nichts mehr und seine 5 ausgehungerten Kinder haben in der Ruine vagabundiert. Meine Oma hat mir erzählt, dass mein Opa jeden Morgen, das Erste, was er gemacht hat, er ist auf die Knie gegangen und er hat gebetet und hat gesagt, Gott, segne meinen Tag, beschütze mich. Und jeden Abend vorm Schlafengehen ist er wieder auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, danke für diesen Tag. Danke, dass du mich gesegnet und beschützt hast. Das ist eines meiner Vorbilder. Eines meiner Vorbilder ist Kasimir. Die meisten von euch hier kennt Kasimir. Man kann wirklich sagen, Kasimirs Leben ist aus den Fugen geraten. Ein einziges Durcheinander. Und er hat in den letzten Jahren sicherlich viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber ich kenne niemanden, der, wenn es ihm schlecht geht, so viel betet wie Kasimir, der stundenlang durch die Stadt läuft und mit Gott ringt. Ich glaube, das ist ein Herz, was Gott gefällt. Hast du ein Herz, das Gott gefällt? Treibt dich die Liebe Gottes an? David sagt in Psalm 139, im Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Wege. Es ist total leicht, so eine Predigt zu hören und intellektuell zustimmen und sagen, ja, was mich motivieren sollte, das ist die Liebe Gottes, das ist das Einzige, was mich motivieren sollte. Aber das intellektuell zu verstehen und wirklich im Herz zu verstehen, das ist eine Weltunterschied. Letzte Woche die Predigt von Samir, mich intellektuell damit auseinanderzusetzen und sagen, ja, das, was er gesagt hat, da hat er recht, das ist einfach. Anschließend nach Hause gehen und umzukehren, das ist schwierig. Wenn ich mir etwas wünschen könnte von euch, dann, dass ihr diesen Psalm diese Woche mit nach Hause nehmt und wirklich sagt, okay, Gott, wo stehe ich? Wo steht mein Herz? Zeige mir, wo mein Herz ist. Hilf mir, mein Herz zu verändern, wenn meine Motivation nicht die Liebe Gottes ist. Es gibt nur eine Motivation, die uns höchstwahrscheinlich bis zum Ende tragen wird. Und das ist das Kreuz. Das ist seine Liebe. Gott sei die Ehre.